Dieser Podcast wird Ihnen von der österreichischen Ärzte- und Apothekerbank gewidmet. Gründen, finanzieren, digitalisieren. Die Standesbank ist an Ihrer Seite. Der gekrümmt Gehende. So lautet die Übersetzung des Namens Chikungunya aus einer ostafrikanischen Sprache und beschreibt bereits das charakteristische Hauptsymptom dieser Viruserkrankung, nämlich die schweren, oft monatelang anhaltenden Gelenksbeschwerden. In dieser Episode von ÖAZ im Ohr sprechen wir über ein Virus, das durch Tigermücken übertragen wird und dessen Verbreitungsgebiet sich durch den Klimawandel stetig erweitert. Dr. Lucia Welecki, Assistenzärztin für Infektiologie und Tropenmedizin an der Medizinischen Universität Wien, führt das Gespräch mit Dr. Marianne Graninger, die in Ausbildung zur Fachärztin für Virologie steht. Erfahren Sie, welche neuen Therapieoptionen zur Verfügung stehen und was Sie über die seit 2024 verfügbare Chikungunya-Impfung wissen sollten. Mein Name ist Silvana Strieder und damit willkommen zur Episode 22 von ÖAZ im Ohr.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich begrüße Sie zum Podcast Wissenswertes über Reisemedizin. Wir haben heute noch ein besonderes Thema mitgebracht, und zwar das Chikungunya-Virus und die entsprechende Erkrankung. Mein Name ist Dr. Lucia Welecki, ich bin Assistenzärztin für Infektiologie und Tropenmedizin an der Medizinischen Universität Wien im AKH und freue mich sehr, Sie durch diese Podcast-Folgen begleiten zu dürfen. Aber jetzt möchte ich Ihnen gerne meine heutige Gesprächspartnerin vorstellen. Dr. Marianne Graninger, sie ist in Ausbildung zur Fachärztin für Virologie, auch an der Medizinischen Universität und Zentrum für Virologie tätig. Hallo, liebe Marianne, ich freue mich, dass du da bist.
Hallo, liebe Lucia, danke für die Einladung.
Marianne, vielleicht da gleich als Einstieg zu dem Thema, woher kommt denn das Chikungunya-Virus? Oder das ist ja doch ein sehr ausgefallener Name, was bedeutet das denn oder woher kommt der?
Das Chikungunya-Virus wurde ursprünglich das erste Mal in Subsahara-Afrika nachgewiesen. Und dieses Wort Chikungunya leitet sich ab von einem Begriff aus einer ostafrikanischen Sprache und bedeutet so viel wie der gekrümmt Gehende, der gebeugt Gehende. Und das weist schon hin auf die Symptomatik, die ganz charakteristisch ist für das Chikungunya-Fieber.
Aber jetzt ist es so, dass das Chikungunya ja nicht nur in West- und Ostafrika vorkommt, sondern tatsächlich schon ein bisschen ein breiteres oder größeres Verbreitungsgebiet hat. Möchtest du das kurz umreißen, wie so ein bisschen die Epidemiologie oder die auch die Geschichte von Chikungunya jetzt war, ja seit der Erstbeschreibung sozusagen?
Also nachdem es in Subsahara-Afrika beschrieben wurde, hat sich es von dort zuerst nach Südasien, Südostasien ausgebreitet und von dort dann noch weiter nach Mittel- und Südamerika. Das heißt, es ist jetzt sehr weit verbreitet in den tropischen und subtropischen Gebieten. Chikungunya tritt typischerweise als Epidemie auf, das heißt als Ausbruchsgeschehen zeitlich und örtlich begrenzt. Und das kommt eben in diesen tropischen und subtropischen Breiten immer wieder mal vor.
Genau, und da war zum Beispiel ein ganz berühmter Ausbruch, war Flarionion auf der Insel 2005, 2006, wo man schätzt, dass so ein bisschen mehr als 30% der Bevölkerung der Insel wirklich betroffen waren und also im Rahmen des Ausbruchs mal infiziert waren. Und das sieht man eben bei Chikungunya immer wieder, also dass dann so lokal zu so starken Ausbrüchen kommt. Chikungunya ist ja auch so ein Virus, das von Moskitos übertragen wird, auch da eben von Aedes-Moskitos, also so wie viele andere tropische Viren. Ja, die Vektoren, also die Aedes-Mücken, haben ja doch ein paar spezielle Eigenschaften. Vielleicht magst du uns da ein bisschen was dazu berichten.
Chikungunya-Viren werden übertragen von Aedes aegypti und Aedes albopictus. Aedes albopictus ist eben diese Tigermücke, die jetzt mittlerweile auch in den gemäßigten Breiten zunehmend auftritt. Und Chikungunya hat sich mit der Zeit auch immer besser an diese Aedes albopictus-Mücke angepasst. Und dadurch, dass durch den Klimawandel diese Aedes-Mücken sich immer weiter verbreiten, besteht auch immer häufiger das Risiko, dass es auch in gemäßigten Zonen zu entsprechenden Infektionen kommt in der Zukunft.
Ja, ich glaube, wir hatten ja auch schon mal in Südeuropa auch schon so lokale Ausbrüche, oder? Wo war das nochmal?
Das war in Frankreich und in Italien. Und damals wurde das Virus ursprünglich durch Reiseimporte in diese europäischen Länder eingeführt und dann durch die lokale Mückenpopulation, sogenannt autochthon, also in Europa weiter verbreitet. Und dann haben diese Ausbrüche auch wieder aufgehört. Das heißt, das Virus ist bis jetzt in Europa nicht endemisch und hat sich hier nichts an sich etabliert, kann sie auch den Winter nicht überdauern sozusagen. Und auch in Österreich hatten wir bisher nur Reiseimporte, also noch keinen autochthonen Chikungunya-Fall.
Also wie viele Fälle im Jahr diagnostiziert sie denn in der Virologie in Österreich ungefähr?
Ich würde sagen, nicht mehr als 15 Fälle.
Ja, also doch nochmal deutlich seltener zum Schluss als das Dengue-Virus, oder?
Ja, definitiv seltener als Dengue, ja.
Ja, also Chikungunya wird eben von den Aedes-Mücken übertragen, auch durch die Stiche. Es ist ja so, dass gleich eine Mücke kann tatsächlich mehrere Menschen anstecken, weil die Mücken mehrere Blutnahmalzeiten nehmen, sozusagen auch an mehreren Menschen. Und deswegen glaube ich, das trägt auch nochmal dazu bei, dass es eben so zu Ausbrüchen kommen kann und sich dann doch das Virus auch verbreiten kann in per se eigentlich nicht Endemiegebieten. Wenn man sich jetzt infiziert oder infiziert wird mit Chikungunya, wie ist denn so der klassische klinische Verlauf?
Die Inkubationszeit von Chikungunya, also die Zeit zwischen dem Mückenstich und der Infektion bis zum Auftreten der Symptome, ist recht kurz. Also man sagt so 3 bis 6 bis 7 Tage maximal. Und es kommt dann relativ abrupt zu einem Fieberanstieg, oftmals auch zu einem Ganzkörperausschlag und auch zu einer Bindehautentzündung, also Konjunktivitis, wird auch häufig beschrieben. Und ganz charakteristisch sind eben diese ganz starken Muskel- und Gliederschmerzen, die einerseits in der Akutphase auftreten, aber andererseits auch mitunter sehr lange persistieren können.
Du hast jetzt schon einige spezifische Charakteristika von Chikungunya genannt, aber eben auch so allgemeine Symptome, wo man schon sieht, warum es schwer sein kann, jetzt zum Beispiel eine Chikungunya-Infektion von einer Dengue- oder Zika-Virus-Infektion zu unterscheiden.
Ja, das Chikungunya-Virus ist ein Alpha-Virus, anders als Dengue, Zika, FSME und so weiter, die ja zur Familie der Flaviviren gehören. Diesbezüglich unterscheidet es sich auch in der Häufigkeit, mit der die Symptomatik auftritt. Es kommt nämlich in ca. 80% der Chikungunya-Infektionen zu einer klinischen Symptomatik. Bei den Flaviviren sind 80% der Fälle asymptomatisch. Also das ist auch ein großer Unterschied zwischen diesen Gruppen. Weil Chikungunya zu einer anderen Virusfamilie gehört als die Flaviviren, kommt es hier üblicherweise zu keinen Kreuzreaktionen in den serologischen Tests, die ja bei den Flaviviren durchaus sehr häufig auftreten.
Das heißt, bei Chikungunya, wenn die Serologie positiv ist, dann ist das schon ein starker Indikator, oder dann ist das gilt sozusagen die Serologie eben nicht so wie bei den anderen, also wie bei Flaviviren.
Genau. Was man vielleicht auch noch sagen ist, dass es zusätzlich noch verkompliziert wird dadurch, dass alle diese drei Viren halt wirklich überlappend in diesen Gebieten vorkommen. Also dass es in den Tropen- und Subtropen-Dengue natürlich sehr weit verbreitet ist, aber Zika mittlerweile auch. Und dass es hier allein von der Klinik nicht unbedingt möglich ist, zu unterscheiden, was das für eine Virusinfektion ist.
Ja, das stimmt, da hast du natürlich sehr recht. Und das ist wahrscheinlich auch oft ein Grund, warum Chikungunya untergeht, weil man hat sozusagen einen guten viralen Infekt nach Tropenaufenthalt. Und bei Dengue zum Beispiel gibt es sehr gute Schnelltests, die man machen kann. Also da ist die Diagnostik relativ einfach. Chikungunya, also da gibt es keinen Schnelltest.
Richtig, ja.
Da kann man Serologie machen. Ich schätze, es ist am Anfang wahrscheinlich noch oft falsch negativ.
Genau, also die serologische Antwort wird so ab dem 3. bis 4. Krankheitstag nachweisbar. Davor könnte man mit einer PCR, also einem direkten Virusnachweis aus dem Blut, das Virus finden. Also der direkte Virusnachweis hilft uns mehr oder weniger in der ersten Krankheitswoche, das Virus zu detektieren. Und ab dem 3. bis 4. Tag ist es dann eben die Serologie, zuerst mit IgM-Antikörpern und dann IgG-Antikörpern. Aber dazu muss man natürlich an das Virus denken und das Krankheitsbild kennen.
Und das ist ja sehr spannend, dass wir eigentlich ganz viele Virusinfektionen serologisch diagnostizieren. Also zum Beispiel jetzt Masern, da kann man ja zum Beispiel auch PCR aus der Rachenspülflüssigkeit machen und aus dem Urin. Ist das bei Chikungunya auch eine Möglichkeit?
Nein, bei Chikungunya machen wir die PCR aus dem Blut.
Aus dem Blut, okay. Das heißt, wenn ich den akuten Verdacht habe als Arzt, Ärztin, dann muss ich das Blut am Beginn der Erkrankungen schicken für eine PCR und dann da im Verlauf vielleicht eine Serologie.
Genau, oder je nachdem natürlich, was verfügbar ist, ja.
Das Besondere bei Chikungunya ist ja auch, dass es wirklich zu so anhaltenden Gelenksbeschwerden kommen kann. Also wo Menschen wirklich auch über Wochen und Monate wirklich eine Arthritis, also eine Entzündung der Gelenke haben können und die wirklich sehr schmerzhaft sein kann. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass Chikungunya nicht das einzige Virus ist, das Arthralgien machen kann. Wir haben ja auch unter Anführungszeichen heimische Viren, wie jetzt die Ringelröteln, ganz klassisch, wo es auch nach der Infektion zu anhaltenden Arthralgien kommen kann und wo sich die Viren wirklich so zeigen. Also es muss nicht immer exotisch sein. Manchmal sind auch andere Viren als sozusagen Verursacher von Arthralgien auffindbar, genau. Marianne, möchtest du uns da vielleicht ein bisschen erzählen, wie da so die Pathophysiologie dahinter ist, beziehungsweise warum dieses Virus so speziell auf die Gelenke geht?
Mhm. Also hinter diesen persistierenden Gelenksbeschwerden werden zwei Pathomechanismen vermutet. Das eine ist eine direkte Infektion von Zellen in dieser Gelenkskapsel, also Fibroblasten zum Beispiel oder auch Makrophagen, die einwandern in die Gelenkskapseln und dann dort eine Entzündung verursachen. Und andererseits, dass das aber auch immunmediert ist. Also das Virus wird nicht selber in der Synovialflüssigkeit gefunden. Dementsprechend gehen manche Expertinnen davon aus, dass es eher immunmediert ist. Aber es ist wahrscheinlich ein Zusammenspiel dieser beiden Faktoren. Und diese Gelenksbeschwerden, eben wie du sagst, können auch sehr lange anhaltend sein. Also je nach Literatur gehen wir davon aus, dass bis zu 80% der Patienten mit Chikungunya zumindest über 3 Monate anhaltend diese Gelenksbeschwerden haben nach Akutinfektion. Und ein Viertel der Patientinnen, davon wird ausgegangen, über 1 Jahr lang noch diese persistierenden Gelenksbeschwerden, also wirklich ein massiver Anteil dieser Patientinnen. Und ja, das kann sich auch so stark äußern, dass das wirklich einer rheumatoiden Arthritis im klinischen Bild gleicht und dann auch eine ähnliche Medikation erfordert.
Ja, voll. Also ich finde, das ist immer wieder beeindruckend, wenn man sich diese Zahlen anschaut, dass die Virusinfektion per se ist noch sozusagen relativ selten, aber wenn man sie bekommt, hat man doch leider ein gewisses Risiko, dass man Langzeitfolgen eben spürt, also eben diese Gelenksentzündungen hat. Und da würde ich auch gleich eben zu den Therapieempfehlungen kommen. Also was kann man tun, wenn man dann eine Infektion bekommen hat? Da sagt man eigentlich zunächst, sollte man einfach zum Beispiel Paracetamol regelmäßig einnehmen oder sogenannte nicht-steroidale Antirheumatika. Sozusagen die sollten die Patientinnen dann sozusagen regelmäßig einnehmen. Wenn es zum Beispiel unter jetzt dem Paracetamol oder auch einem NSAR nicht zu einem adäquaten Sistieren von den Symptomen kommt, kann man da auch sozusagen die Wirkstoffklasse wechseln, also den zum Beispiel jetzt von einem Ibuprofen auf ein Diclofenac wechseln. Genauso man sagt eben, über 3 Monate sollten NSAR als Therapie gegeben werden. Und wenn das nicht ausreicht und es auch nach 3 Monaten noch immer so Gelenksbeschwerden bestehen, sollten die Patienten tatsächlich auch zu einem Facharzt, Fachärztin für Rheumatologie überwiesen werden, weil die dann gegebenenfalls so Basistherapie brauchen, also sogenannte DMARDs, wie zum Beispiel ein Methotrexat. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ich glaube, das wird oft unterschätzt oder vielleicht ist es auch nicht so bekannt, dass man da wirklich Patienten mit anhaltenden Arthritisbeschwerden nach einer Chikungunya-Infektion wirklich helfen kann und da wirklich empfohlen wird, die Patientinnen wie Patientinnen mit rheumatoider Arthritis zu einem Rheumatologen zu schicken und dass die dort fachärztlich betreut werden. Was auch recht interessant ist, ist, dass die Arthritis meistens bilateral ist und symmetrisch auftritt und gerade am Anfang auch eigentlich alle Gelenke betreffen kann, aber im Verlauf dann vor allem auch die kleinen Gelenke, die distalen Gelenke betrifft.
Genau, also wenn Patienten wirklich anhaltende Beschwerden haben, dann gehören die auch wirklich zum Bachers.
Ja, aber idealerweise kriegt man ja sozusagen das Chikungunya ja nicht. Und wir haben schon gehört, das sind Aedes-Mücken, die das Virus übertragen. Die sind ja auch eher tagaktiv. Was wären denn so deine Tipps, um eine Infektion zu verhindern oder wie man sich vor einer Infektion schützen kann, wenn man zum Beispiel auf Urlaub fährt in ein Endemiegebiet?
Also die ganz klassischen reisemedizinischen Tipps gegen Mückenstiche, die immer gültig sind, sind langärmelige Kleidung, helle Kleidung tragen und natürlich auch Repellenzien. Also Insektenschutzmittel und zusätzlich, auch wenn die jedes Tag aktiv sind, aber trotzdem empfehlenswert, Moskitonetze in der Nacht über dem Bett aufzuhängen.
Ja, genau. Also eigentlich ist es auch so ähnlich wieder wie die Schutzmaßnahmen gegen das Denguefieber.
Genau.
Dann ist es ja so, dass es bei der Chikungunya-Infektion ja jetzt auch eine neue Impfung gibt, tatsächlich die erste zugelassene. Also die Impfung ist in Europa und auch in den USA zugelassen. Ich glaube, sie wurde im Sommer letzten Jahres, also Sommer 2024 zugelassen. Genau, vielleicht magst du uns ein bisschen was zur Impfung erzählen.
Also so wie du sagst, Lucia, seit Sommer 2024 ist die Impfung in Europa zugelassen und seit Anfang 2025 steht sie jetzt auch in Österreich zur Verfügung zur Impfung. Die Chikungunya-Impfung, die jetzt zugelassen wurde, ist ein Lebendimpfstoff. Das heißt, es handelt sich um ein abgeschwächtes Chikungunya-Virus, das verimpft wird und dann eine Immunreaktion hervorrufen soll, die dann in weiterer Folge eben gegen eine Wildvirusinfektion schützen soll. Die Impfung ist ab 18 Jahren zugelassen derzeit. Es laufen weitere Studien in Brasilien, soweit ich weiß, bei Jugendlichen, also bei unter 18-Jährigen. Das heißt, da warten wir auch die Ergebnisse und ist eine Impfung, die einmal verabreicht wird. Also es ist eine einfache Dosis und damit ist sozusagen die Grundimmunisierung vorläufig abgeschlossen. Wie lange dieser Schutz besteht, muss natürlich noch evaluiert werden in Studien.
Ja, genau. Da gibt es natürlich noch nicht so die Daten dafür, wie lange die Impfung dann auch wirklich hält und schützt. Genau. Ich glaube, im österreichischen Impfplan ist die Impfung ja empfohlen, dass man es überlegen kann, wenn man eben zum Beispiel in Endemiegebiete auf Urlaub fährt. Ich habe auch geschaut, von der CDC gibt es auch schon Empfehlungen dazu. Also jetzt Stand Februar 2025. Das hatten wir ja vorhin besprochen, bei Chikungunya gibt es ja wirklich immer so Ausbruchssituationen oder gibt es Ausbruchssituationen. Und wenn man jetzt wohin fährt, wo gerade ein Chikungunya-Ausbruch ist, dann ist das empfohlen, dass man sich diese Impfung abholt vor der Reise. Und sonst, wenn man in Endemiegebiete fährt, also wo schon mal Chikungunya-Infektionen aufgetreten sind, dann kann man das überlegen, sich beraten lassen, ob das Sinn macht für einen. Hängt natürlich auch wieder ab von der Reise, von der Dauer der Reise und je nachdem, was man vor Ort macht und auch den persönlichen Risikofaktoren und Vorerkrankungen.
Insbesondere, weil es ja auch schwer ist zu antizipieren, wann diese Ausbrüche auftreten. Also macht es eventuell schon Sinn, sich vor einer Reise in bekannte Endemie- oder Epidemiegebiete impfen zu lassen.
Was sind denn so deine Tipps, Marianne, wo man sich informieren kann, wenn ich mir jetzt was Informationen holen will? Zu Chikungunya, vielleicht auch zur Impfung. Wo finden unsere Zuhörer, Zuhörerinnen Informationen?
Was das Virus und den Verlauf der Virusinfektion angeht und die Diagnostik, sind wir vom Zentrum für Virologie gute AnsprechpartnerInnen. Also da kann man sich bei uns gerne melden und wir beraten. Was epidemiologische Aspekte, reisemedizinische Aspekte und Impfung angeht, würde ich eher auf reisemedizinische Einrichtungen verweisen, Impfambulanzen etc.
Ja, genau, so ist eben die truppenmedizinischen Beratungsstellen, Impfambulanzen und im Internet, glaube ich, sind tatsächlich die Seiten von der CDC recht gut, aber auch von der ECDC, also von der Europäischen Center for Disease Control, gibt es eigentlich gute Informationen. Und ich glaube, da findet man auch so abgedatete Informationen gerade zu Ausbruchsgeschehen. Das ist vielleicht auch insbesondere interessant dann für Kolleginnen und Kollegen, die in der Reisemedizin arbeiten und da eben Patienten beraten oder Reisende beraten möchten. Das wären so auch meine Tipps, wo man gerade immer so aktuelle Daten finden kann zum Ausbruchsgeschehen. Genau. Ja, ich finde Chikungunya ist wirklich eine extrem interessante Erkrankung, auch wenn ich nach wie vor noch immer nachschauen muss, wie man denn diese Erkrankung richtig schreibt, weil ich mir immer das Gefühl habe, ich schreibe sie falsch. Aber was ist so dein Fazit? Was möchtest du den Zuhörerinnen und Zuhörern heute mitgeben, Marianne?
Ich glaube, es ist wichtig, dass man das Krankheitsbild kennt, dass man das mal gehört hat, insbesondere als BehandlerInnen von ReiserückkehrerInnen. Wo das durchaus auftreten kann und vermutlich auch immer öfter auftreten wird. Also, dass man diese Symptome im Hinterkopf behält, dass es Chikungunya sein könnte und dann zeitgerecht eine adäquate Diagnostik einleitet, um auch hier, wie wir besprochen haben, von Dengue oder Zika zum Beispiel differenzieren zu können. Und für Reisende in bekannte Epidemie- oder potenzielle Epidemiegebiete ist es auch wichtig, sich zeitgerecht vor der Reise zu informieren, um eventuell eben eine Impfung noch in Anspruch zu nehmen. Und der Mückenschutz, den wir besprochen haben, hilft natürlich nicht nur gegen Chikungunya-Infektionen, sondern auch Malaria, Dengue und so weiter. Alle andere auch nicht virale Infektionen, die in diesen tropischen und subtropischen Ländern eine Gefahr darstellen.
Ja, also ich kann dir da nur zustimmen. Und ich glaube halt eben, dass auch gerade die Ärztinnen und Ärzte, die Patienten betreuen mit vielleicht einer Reiseanamnese und Gelenksbeschwerden, einfach dran denken, es könnte auch mal Chikungunya sein, entsprechende Diagnostik machen und die Patienten dann gerade bei anhaltenden Beschwerden auch den entsprechenden Kollegen und Kolleginnen der Rheumatologie zuweisen. Ja, dann bedanke ich mich sehr herzlich, dass du heute da warst, liebe Marianne, und für das sehr nette Gespräch.
Ja, vielen Dank, Lucia, für die Einladung, für das Gespräch.
Und damit verabschiede ich mich auch von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, und freue mich schon aufs nächste Mal.
Das war Episode 22 von ÖAZ im Ohr zum Chikungunya-Virus. Das Gespräch mit Dr. Marianne Graninger führte Dr. Lucia Welecki von der Medizinischen Universität Wien. Wir hoffen, dass Sie wertvolle Einblicke für die Beratung gewinnen konnten. In der aktuellen ÖAZ-Ausgabe 18 finden Sie außerdem einen umfassenden Beitrag von Magister Christopher Wachsenegger über neue Möglichkeiten zur Allergieprävention und Behandlung. Erfahren Sie, warum bereits während der Schwangerschaft die Weichen für die Allergieentwicklung gestellt werden und wie schon mit der Beikosteinführung die Allergierate bei Kindern gesenkt werden kann. Außerdem widmet sich unsere Autorin Magister Malena Brenneck der spannenden Verbindung zwischen Darmgesundheit und Immunsystem. Erfahren Sie, wie sich durch eine gezielte Mikrobiommodulation Krankheiten möglicherweise vorbeugen lassen und wie sich das Darmmikrobiom zukünftig als diagnostischer Biomarker nutzen lassen könnte, noch bevor Symptome auftreten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von ÖAZ im Ohr. Bis dahin bleiben Sie neugierig, gut informiert und denken Sie dran, Ihr Wissen ist die beste Medizin. Dieser Podcast richtet sich an Fachkreise und dient der Vermittlung von allgemeinem Wissen über pharmazeutische und medizinische Themen. Es werden keine konkreten Therapieempfehlungen oder individuelle Ratschläge für Laien gegeben. Die Inhalte ersetzen keinesfalls den Besuch bei einem Arzt, einer Ärztin oder einer Apothekerin, einem Apotheker.